Herzlich willkommen zum Nachklapp der Attikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast als Nachfolge der Attikon Verwaltersprechstunde am 19. März 2025 mit unserem Rechtsanwalt und Experten Lutz Winkel. Herzlich willkommen, Lutz Winkel.
Dankeschön, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass wir jetzt auch im Nachgang zu unserer Live-Veranstaltung noch den Podcast gemeinsam gestalten und würde sagen, dass wir direkt mit der ersten Frage nochmal loslegen.
Ja, bitte.
In einem unserer WEG-Objekte existieren Kellerräume, welche gemäß Teilungserklärung einer jeweiligen Wohnung zugeordnet sind. In der Vergangenheit wurden die Kellerräume bzw. deren Nutzer vertauscht. Einer der Wohnungseigentümer, welcher nun seine Wohnung verkaufen möchte, fordert uns auf, den Zustand zu bereinigen. Es handelt sich um eine Anlage mit 25 Wohnungen und der Aufwand wäre erheblich. Jetzt die Frage, wie sollte die Verwaltung hier vorgehen und kann man gegebenenfalls mit Sicht auf den Aufwand auch diesen Wunsch des Eigentümers ablehnen?
Da möchte ich gleich anfangen und antworten, nein, kann man nicht. Die Situation ist ebenso geläufig, das heißt, kommt regelmäßig vor wie ungewöhnlich, denn insbesondere bei älteren Anlagen ist es nicht selten, dass sich im Laufe der Jahre die Zuordnung der Kellerräume aus welchen Gründen heraus auch immer verändert hat. Gleichwohl ist es so, dass in einem Fall wie hier, in dem die Teilungserklärung explizit Zuordnungen enthält der Kellerräume, diese bindend ist. Das heißt, die Teilungserklärung hat als Hauptbestandteil der Aufteilung im sachenrechtlichen Sinne den sogenannten Aufteilungsplan. Das ist eine Planzeichnung des Objektes, in dem in der Regel kleine Nümmerchen entsprechend der Sondereigentumseinheiten Nummern mit Kreisen oder Kästchen versehen sind und alle Räume, die dann diese Nummer tragen, gehören zwingend zu dem jeweiligen Sondereigentum. Und so verhält es sich auch hier in dem geschilderten Sachverhalt mit den Kellerräumen. Mit der Folge, dass der Eigentümer, der seine Wohnung jetzt hier verkaufen möchte, natürlich auch nur den Kellerraum mit der ihm zugehörigen Nummer verkaufen kann. Der wird sozusagen als Bestandteil des Sondereigentums mitverkauft. Und demzufolge tritt über kurz oder lang ein neuer Eigentümer in die Gemeinschaft ein, der dann eben auch seinen, in Anführungsstrichen, Kellerraum, nämlich den, der nummernmäßig der Wohnung zugeordnet ist, herausverlangen kann. Das heißt, wenn die Situation ist, so wie hier beschrieben, empfiehlt es sich, die Situation dem Aufteilungsplan anzupassen. Oder die zweite Variante wäre, den Aufteilungsplan der Situation anzupassen. Das ist aber eher schwierig bis unmöglich, denn um das zu vollziehen, müsste die Teilungserklärung geändert werden, müssten die Aufteilungspläne geändert werden. Dafür ist es in der Regel notwendig, dass nicht nur alle eingetragenen Eigentümer beim Notar erscheinen, um die Urkunde zu errichten mit der Änderung der Teilungserklärung, sondern häufig genug, weil sich dadurch der Zuschnitt der einzelnen Sondereigentumseinheiten verändert, sei es auch nur im Bereich des Kellers, aber er ändert sich, sind meistens auch die finanzierenden Banken noch zu beteiligen als Buchgläubiger. Das heißt, dieses Vorhaben, den Aufteilungsplan zu ändern, ist meistens weitaus aufwendiger, als die Situation dem Aufteilungsplan anzupassen. Insofern müsste das erfolgen. Das heißt, der hier verkaufende Eigentümer hat den Anspruch und das Recht, den Kellerraum zu erhalten, der seiner Wohnung zugeordnet ist. Der Eigentümer, der diesen Kellerraum nutzt, hat wiederum Anspruch auf Zuordnung und Nutzung des seiner Wohnung zugeordneten Kellerraums und so weiter und so weiter. Das heißt, meistens lässt es sich dann nicht vermeiden, einmal eine große Sortieraktion, möchte ich mal formulieren, durchzuführen, die letztendlich erfordert, dass das Ganze den Teilungsplänen, dem Aufteilungsplan angepasst wird.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage beschäftigt sich damit, dass die WG einen Vertrag mit ihrer aktuellen Verwaltung aufheben möchte. Und hier ganz konkret die Frage, Eine WEG wünscht die aktuelle Verwaltung durch uns nicht mehr und strebt eine Vertragsauflösung an. Der Vertrag hat noch 3,5 Jahre Laufzeit und wir hätten gerne eine Entschädigung bei vorzeitiger, einvernehmlicher Auflösung. Wie geht denn jetzt der Verwalter am besten damit um?
Ja, also grundsätzlich muss man hier zunächst mal hervorheben, dass auch wieder zwei Rechtsverhältnisse im Raum stehen. Das eine ist das Bestellungsverhältnis nach dem WEG und das andere ist das schuldrechtliche Vertragsverhältnis, das den Verwaltervertrag beinhaltet, beziehungsweise in dem der Verwaltervertrag geschlossen wird, der dann Einzelheiten des Bestellungsverhältnisses regeln kann. Grundsätzlich ist es so, dass die Eigentümer jederzeit und ohne weiteren Grund den bestellten WEG-Verwalter abrufen können. Das erfolgt dann auch sofort. Dazu braucht es auch keine Kündigung oder Ähnliches zunächst mal. Das hat zur Folge, dass durch eine solche Beschlussfassung das Verwalteramt, das Bestellungsverhältnis beendet ist. Damit verliert der Verwalter zunächst mal seine Rechtsstellung nach dem WEG. Und in der Folge ist dann eben die Frage, was passiert denn mit dem Verwaltervertrag? Ganz üblich ist die Regelung, dass der Verwaltervertrag dem Bestellungsverhältnis angeglichen ist. Sprich, er hat eine Laufzeit, so lange wie der Verwalter bestellt ist. Wenn das so ist, würde er gleichermaßen mit diesem Moment enden. Wenn er eine Laufzeit hat, so wie es hier beschrieben ist, offensichtlich eine ja auf Jahre bezogene oder mit Anfangs- und Enddatum ausgestattete Laufzeit, dann hat der Verwalter einen Anspruch auf 6 Monate über den Abrufungszeitraum hinausgehende Vergütung. Das ist im § 26 Absatz 1 WEG so vorgesehen. Und demzufolge wäre das auch sozusagen das, was an Entschädigung noch verlangt werden kann. Weitergehende Ansprüche kann der Verwalter jedenfalls aus den gesetzlichen Regelungen nicht herleiten. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass man eine entsprechende Ausgleichsvereinbarung, Auflösungsvereinbarung, wie auch immer, mit der WEG schließt. Die müsste dann beschlossen werden. Der Beschluss müsste ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, bestandskräftig werden. Und dann könnte die WEG das auch dementsprechend abwickeln. Das wird wahrscheinlich nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, wenn ein weitergehender Anspruch als die im Gesetz vorgesehenen 6 Monate vereinbart werden. Weil das ist letztendlich das, was der Gesetzgeber sich überlegt hat. Ich möchte mal sagen, im Gegenzug zu der Möglichkeit der sofortigen Abberufung, die haben wir ja auch erst seit der letzten Reform mit Wirkung zum 1.12.20 im Gesetz, war der Gesetzgeber offensichtlich der Auffassung, dass das der entsprechende Ausgleich ist. Insofern dürfte weitergehendes nicht mehr ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen, müsste man im Zweifel den Einzelfall sich anschauen, ob da besonderer Aufwand möglicherweise für den Verwalter in der Anlage des Objektes, in der Aufnahme der Verwaltungstätigkeit dahinter steht. Erscheint mir aber schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, nun nähern wir uns noch einem, ja, ich möchte mal behaupten, relativ aktuellen, doch auch Thema, was immer wieder vorkommt. Und gerade auch vor dem Hintergrund unserer Klimapolitik, das Thema Balkonkraftwerke. Und hier konkret die Frage, ein Teil der Eigentümer, wahrscheinlich einer WEG, hat sich für die Installation von Balkonkraftwerken entschieden. Wir sollten dann, also die Verwaltung, sollten dann die anderen Eigentümer fragen, ob sie dies ebenfalls umsetzen wollen, weil man dann dieselbe Art von Balkonkraftwerken montieren könnte und es ein einheitliches Bild gäbe. Was ja nicht ganz verkehrt ist, wenn wir im Rückblick mal das Thema mit den Satellitenschüsseln sehen, was wir vor ganz, ganz vielen Jahren auch hatten. Da ging es auch um die Einheitlichkeit.
Das stimmt.
Daraufhin hat sich ein Eigentümer beschwert, der einen Beschluss gegen die Installation der Balkonkraftwerke fordert. Aus seiner Sicht sind diese Anlagen Quatsch und haben in der Größe der Balkone keine positive Auswirkung auf den Stromverbrauch. Nach dem Kenntnisstand der Verwaltung hat jedoch jeder Eigentümer das Recht, ein solches Balkonkraftwerk zu installieren. Oder darf es noch immer Beschlüsse dagegen geben?
Das ist sachverhaltlich verkehrte Welt hier, wie es geschildert wird oder wie es dargestellt ist. Denn Dem Grunde nach ist jedes Balkonkraftwerk zunächst mal eine bauliche Veränderung. Denn die Außenhaut des Objektes, die werden in der Regel außen an die Balkonbrüstung angebracht, diese Geräte. Und die Außenhülle des Objektes ist zwingendes gemeinschaftliches Eigentum. Und wenn da etwas verändert werden soll, dann muss derjenige Eigentümer, der das machen möchte, einen Beschluss haben. Ansonsten ist das eine ungenehmigte bauliche Veränderung, für die jederzeit der Rückbau verlangt werden kann. Insofern ist der Sachverhalt hier genau, ich hätte fast gesagt, falsch herum. Es ist nicht notwendig, Beschlüsse gegen die Installation zu erfordern, sondern es ist erforderlich, für die Installation eines jeden Balkonkraftwerkes durch einen Eigentümer eine Genehmigung herbeizuführen, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Jetzt ist es so, dass diese Balkonkraftwerke tatsächlich sogenannte privilegierte bauliche Veränderungen sind, nach § 20 Absatz 2 Nummer 5. Ähnlich wie beispielsweise die Wallboxen und die baulichen Veränderungen, die nötig sind, um einen schnellen Internetzugang zu erhalten. Ja, ist ja so ein gewisser Katalog an baulichen Veränderungen, ist ja privilegiert, und dazu gehören jetzt auch, ich habe es extra heute Morgen nochmal nachgesehen, die Balkonkraftwerke. Das heißt, das Prozedere wäre so, dass der Eigentümer oder die Eigentümer, die eine solche Anlage installieren möchten, sich einen Beschluss oder einen Beschlussantrag stellen, dass ein solcher Beschluss, der ihnen das genehmigt, gefasst wird. Wenn dann die Mehrheit dagegen ist, würde der Beschluss abgelehnt und der Eigentümer könnte aufgrund der genannten Vorschrift, weil es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt, seinen Anspruch auf Durchsetzung gerichtlich geltend machen. Ja, es ist aber nicht so, dass die Eigentümer wegen dieser Privilegierung eigentätig, sagen wir mal, einfach machen können, was sie wollen, ohne Beschluss, und dass sich dann die, die das nicht wollen, beschlussmäßig dagegen zur Wehr setzen müssen, sondern es ist umgekehrt. Ja, und die Frage, ob diese Balkonkraftwerke jetzt sinnvoll sind oder nicht, die würde dann letztendlich in einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung geklärt werden. Wobei man hier ganz klar sagen muss, darauf kommt es nicht an. Denn der Gesetzgeber hat diese Anlagen privilegiert. Die müssen einfach richtig eingebaut werden. Das heißt, insbesondere nach VDE-Norm in Betrieb genommen werden. Die meisten Balkonkraftwerke entsprechen nicht VDE-Norm, zumindest die, die ich gesehen habe bisher. Das muss man auch ganz klar sagen. Das hat einfach damit zu tun, dass die alle Schuko-Stecker, also diese normalen, die wir alle kennen, Stecker enthalten. Und die sind nach VDE-Norm für diese Anlagen unzulässig. Da gibt es sogenannte, ich habe es extra auch nochmal nachgesehen, sogenannte WLAN-Stecker. Das ist eine besondere Steckverbindung, wenn man so will. Die erfordert eine besondere Steckdose. Und daran können diese Balkonkraftwerke dann im Plug-and-Play-Verfahren angeschlossen werden und nach VDE-Norm betrieben werden. Wenn das alles der Fall ist, wie gesagt, dann handelt es sich um eine Privilegierung und dann kann der Einzelne einen solchen Anspruch auch geltend machen. Mit der Folge, dass wenn die Mehrheit es ablehnt, dass ein solcher Beschluss gefasst wird, das Gericht sicherlich einen solchen Beschluss ersetzen wird. Ja, dass, wenn der Einzelne oder die Einzelnen das machen muss, etwas anders ist die Situation gelagert, wenn die WEG zum Beispiel insgesamt sagt, wir wollen das jetzt machen, möglicherweise auch auf Kosten und Risiko der WEG sozusagen dann für alle gleich, dann wäre das letztendlich schon deswegen eine Beschlussfassung erforderlich, die auch die Einzelheiten der Installation, des Betriebs, der Kosten, der Wartung und so weiter mit umfasst, ja. Darüber hinaus kann die WEG auch, ähnlich wie bei den Wallboxen zum Beispiel, eine sogenannte Grundlagenentscheidung treffen. Ja, beispielsweise wir beschließen oder wir legen fest, das Modell XY ist dasjenige, was hier sozusagen eingebaut werden darf, und der Einzelne, der das möchte, kann sich ein solches Modell genehmigen lassen. Da hat die WEG schon die Möglichkeit, gewisse steuernd gewissermaßen einzugreifen. Und sozusagen eben auch, was hier ja auch anklang, das einheitliche Bild zu gewährleisten oder herzustellen, zu versuchen.
Ja. Ja, hier auch noch weiter die Frage, und die Idee ist eigentlich eine gute, wie ich finde, dann vielleicht auch noch jemanden hinzuzuziehen in Form eines Energieberaters möglicherweise, der das Thema auch noch mal ganz anders erklären kann und der vielleicht auch noch mal der Gemeinschaft aufzeigen kann, welche Vorteile das Ganze am Ende haben könnte. Das wäre das auch eine Idee, dass man so jemanden mal in so eine Eigentümerversammlung einlädt und sagt so, vielleicht sprecht er mal vor, und die Kosten, die dadurch entstehen, könnte man die auch auf die WEG umlegen?
Also in dem Moment, wenn die WEG diese Anlage installieren möchte oder eine sogenannte, also wie beschrieben, eine Grundlage dafür schaffen möchte, dann könnte man darüber nachdenken und dann wäre es sicherlich auch nicht zu beanstanden, wenn man einen Energieberater hinzuzieht und die Kosten auf alle verteilt, weil in dem Moment haben alle was davon. Wenn wir im Bereich der Einzelmaßnahme sind, das heißt also der baulichen Veränderung durch einen einzelnen oder mehrere einzelne Sondereigentümer, dann ist das meines Erachtens obsolet. Denn da ist es so, dass die Balkonkraftwerke ja über die Privilegierung letztendlich nicht weiter hinterfragt werden. Mhm. Ja, also das ist einfach politisch so gewollt, dass diese Art von Kraftwerk in Anführungsstrichen privilegiert ist. Und deshalb kommt es auch nicht darauf an, wie ja auch hier offensichtlich von einem Eigentümer der Einwand geführt wird, ob die sinnvoll beziehungsweise wirtschaftlich sind oder nicht. Mhm. Denn in dem Moment ist es eine Entscheidung des Einzelnen, ob er dafür teures Geld ausgibt, günstiges Geld ausgibt oder ob er überhaupt eine solche Anlage betreibt oder nicht. Deswegen kommt es da nicht drauf an, was ein Energieberater dazu sagt. Es ist natürlich auch immer die Frage, welche Fragen soll der konkret beantworten? Das müsste man sich dann im Einzelnen angucken. Mhm. Aber jedenfalls die Wirtschaftlichkeitserwägung oder die Sinnhaftigkeitserwägung, die steht in dem Moment, wenn das der Einzelne macht, außer Frage.
Okay, ich glaube, dann haben wir auch diese Frage soweit beantwortet und wären dann auch tatsächlich schon bei unserer letzten Frage nochmal auch ein Stück weit zum Thema Versicherung. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Und zwar, ob der Beitrag für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung der Beiratsmitglieder unter die umlagefähigen Kosten fällt oder nicht.
Ja, grundsätzlich ist eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in meinen Augen eine sinnvolle Sache, denn der Beirat übernimmt gewisse Pflichten und übt gewisse Rechte aus, auch im Namen der anderen Eigentümer. Insofern können da auch Fehler passieren und insofern kann es da auch zu Haftungstatbeständen kommen, die bestmöglich über so eine Versicherung abzusichern sind, meines Erachtens. Es handelt sich WEG-rechtlich hier um Verwaltungskosten, die natürlich nach dem entsprechenden Umlageschlüssel, der in der Teilungserklärung festgelegt ist, oder nach dem allgemeinen Umlageschlüssel gemäß 16 Absatz 1 Satz 1 WEG nach Miteigentumsanteilen auf die einzelnen Eigentümer verteilt werden. Wenn, was die Frage impliziert, es um Betriebskosten im mietrechtlichen Sinne geht, hat das Ganze da sein Ende, denn Verwaltungskosten sind explizit keine Betriebskosten im Sinne § 2 der Betriebskostenverordnung. Das heißt, im Mietverhältnis sind diese Kosten nicht umlegbar.
Ja. Genau, vielleicht auch noch einmal von meiner Seite der Hinweis, dass wirklich diese Versicherung sehr wertvoll ist und wir auch tatsächlich in den vergangenen Jahren zunehmend diese Schadenswelle betreuen und da auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich glaube, wir sind durch.
Und ja.
Bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich auch, dass Sie für unseren Podcast zur Verfügung gestanden haben, dass wir den hier auch noch in live machen konnten und freue mich schon auf die nächste gemeinsame Veranstaltung und wünsche bis dahin noch eine angenehme und schöne Zeit.
Ja, bitte gern. Hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.